aber dieses Facebook ist tot, glaube ich, kann man damit sehr gut widerlegen.
So, wenn man plant, auf eine Zielgruppe einzugehen, dann hast du meistens auch einfach nur eine Einschränkung in deiner Ausspielung und wirst auch nur zum Teil performen.
Der Newcom Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumers Journey von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Newcom Podcast. Heute habe ich mit dabei Jassen. Er ist bei uns im Team Experte für Social und leitet auch ein Team bei uns. Und zusammen mit ihm werde ich so einen kleinen Recap ziehen. Letzte Woche war die OMR und mir ist aufgefallen, dass total viele Gerüchte und Themen und Chancen und Opportunities irgendwie durch die Gänge flattern. Und ich dachte mir, es ist unser Job, das mal so ein bisschen einzuordnen. Und genau deswegen werden wir heute einen Deep Dive wagen in das komplette Thema Social. Ich würde es mal so ein bisschen als State of the Socials framen. Wir sprechen wirklich ganz genau darüber, was ist gerade State of the Art, was sind Themen oder was sind Do's, was sind Don'ts. Jassen gibt sehr viele sehr geile Insights aus dem Team. Ich versuche auch so ein bisschen meine Brille gerade auch aus Marktsicht zu teilen. Und alles in allem wird es jetzt eine etwas längere Folge, in der wir aber dafür jedes einzelne Detail und jede Schattenseite von Social Media beleuchtet haben. Und glaube ich, damit jeden, der sich diese Podcast-Folge ganz anhört, komplett ausrüsten mit dem neuesten Wissen und allem, was es eben braucht, um auf Social Media im Jahr 2024 richtig erfolgreich zu sein. So, und dann starten wir auch direkt rein. Wie gerade im Intro schon angeteasert, heute gönnen wir uns mal so den Rundumschlag. Wir schauen mal ganz genau, was funktioniert gerade im Social und was vielleicht auch nicht. Und dafür habe ich mir genau die richtige Verstärkung mit dazu geholt in dem Podcast. Jassen, schön, dass du heute mit dabei bist. Sag doch mal ganz kurz ein paar Worte zu dir, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute hier zu tun haben.
Ja klar, gerne. Vielen Dank dir auch fürs kleine Intro. Ich bin Jassen, ich bin Teamlead Paid Media. Das bedeutet im Endeffekt, dass ich den lieben langen Tag Kampagnen schrubb im Ads Manager, dass ich meinem Team Sparring biete, wenn sie eben an ihre Grenzen stoßen und ich da weiterhelfen kann. Oder auch einfach disziplinarisch als Sparringspartner mit am Start bin und den Leuten weiterhelfe.
Gerade wenn die Projekte etwas größer werden, wirst du bei uns oft irgendwie involviert. Du hast eine ganze Menge Erfahrung jetzt irgendwie auch mitgebracht in dem Bereich und ich glaube, es ist total cool, heute von dir vor allem so ein bisschen die praktische Brille noch mit reinzubekommen oder einfach wirklich Insights direkt aus dem Ad-Account, wie du jetzt sagen würdest. Ich hatte ja auch gerade schon angeteasert, am Ende haben wir jetzt auf der OMR so ein paar Eindrücke nochmal sammeln können, auch dieses Jahr, haben so ein bisschen verstanden, wo steht gerade die Branche und ich glaube, unser Job ist es heute hier so ein bisschen zu beleuchten. Was sind denn das für Themen? Was ich dazu vorschlagen würde, damit wir uns da einfach mit einem roten Faden jetzt noch die nächste halbe Stunde durchhangeln können, ist, dass wir das Outcome Assessment, das wir in unserer Masterclass auch kurz vorgestellt haben, dass wir da einfach nochmal drauf eingehen und das so ein bisschen als roten Faden benutzen. Ich verliere gerade mal kurz ein paar Worte dazu, was es überhaupt ist, was es damit auf sich hat, weil ich glaube, es bietet genau den richtigen Rahmen für den Podcast heute. Im Endeffekt ist unser Outcome Assessment ein Tool, das wir beim AOF gebaut haben, um eine Brand, einen Account wirklich zu durchleuchten, wie durch so ein X-Ray einmal zu schleusen, wo du wirklich danach einfach weißt, okay, wo steht diese Marke gerade auf Social? Jeder Auftritt auf Social ist in drei Teilbereiche irgendwie zu gliedern. Das ist einmal irgendwie eine Grundlage, also es sind Daten, das ist eine Messbarkeit. Das ist zum zweiten Media, also irgendwie, wie distribuiere ich das, wie viel Budget versorge ich das Ganze und so weiter. Und das ist dann noch das Creative, ganz zentral. Also Media, Creative, Data. Und mit diesen drei Buckets, oder in diese drei Buckets kannst du jeweils tiefer runtergehen, oder gibt es dann Teilbereiche. Und das Ziel von jedem Entscheider, von einer Marke da draußen auf Social Media muss es sein, diese drei Bereiche parallel zueinander aufzubauen, weil ohne einander funktionieren sie nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie super Creatives habe und die auf der falschen Plattform poste, dann werde ich an meiner Zielgruppe vorbei kommunizieren. Wenn ich meine Zielgruppe und meine Audience und meine Plattform super im Griff habe, aber das Ganze ohne eine Datengrundlage habe, dann kann ich nicht optimieren. So, das heißt, ich brauche alle drei Themenbereiche und deswegen glaube ich, macht total Sinn, wenn wir jetzt einmal über diese drei Themenbereiche sprechen und uns daran so ein bisschen entlanghangeln. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch so ein bisschen mit der Grundlage an. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Trockenste, deswegen würde ich da auch relativ flott drüber gehen, aber es ist total wichtig, weil wir super viel Uplift auch trotzdem erzeugen können. Das ist der Themenbereich Data. Und an der Stelle möchte ich vielleicht einfach mal direkt dir den Ball rüberschmeißen. Jetzt gerade, wenn wir über eine Messbarkeit in Social Media reden, was sind da so deine größten Gedanken oder auch gerade die Pain Points, die du so im Markt feststellst und wie lösen wir die?
Ja, sehr spannende Frage, weil ich glaube, das Schlimmste, was aktuell passiert und auch das Häufigste ist, ist wirklich einfach dieses, es ist ein trockenes Thema, es ist dadurch auch ein langweiliges Thema und damit aber auch ein unterschätztes Thema. Vieles lief mehr oder weniger automatisch in der Vergangenheit. Es gab dann ein paar Einbrüche eben durch technische Updates, jetzt sei es diese iOS 14 Plus Sache vor ein paar Jahren. Da hat sich einiges getan und die Wichtigkeit wird steigen und ist auch gestiegen. Und einfach genau dieses komplette Thema zu depriorisieren, ist, glaube ich, so der Fehler Nummer eins. Und dann eben auch eine Expertise sich selbst noch zu schaffen, wäre dann quasi der erste Schritt, wirklich zu verstehen, warum brauche ich das, wie viel Potenzial liegt dahinter, und das Potenzial ist gewaltig. Im Endeffekt sind auch bei allen Ad-Accounts, die uns zugespielt werden bei Marwave, sehen wir immer mindestens irgendwelche Potenziale im Rahmen von 20-50% höhere Outcomes, wenn man auch nur kleinere Hebel in Gang setzen würde. Und das Geile ist im Endeffekt, dass wir bei Data ja von einem Einmalaufwand sprechen, den wir immer weiter nutzen können. Also es ist ja ein Gesamtkonstrukt, das quasi, und da ist Data einfach das Fundament des Ganzen. Das heißt, wenn wir da einmal sauber aufbauen, dann haben wir hinten raus immer mehr Ergebnisse. Also egal, wie wir dann auf den anderen Ebenen performen, da haben wir einfach die Grundlage geschaffen. Deswegen ist es so essentiell. Und wenn wir dann von Painpoints sprechen, dann ist es eben auch dieses, also jetzt mal ein bisschen technischer gesprochen, ist es, der Pixel reicht nicht mehr aus. Wir brauchen andere Tools. Auch das Thema, ich denke in Silos oder ich werte in Silos aus. Also welche Plattform hat welchen Impact auf das Gesamtergebnis. Also auch da dieses, ist im Endeffekt auch eine Art Unterschätzung des ganzen Themas, weil man dann versucht, okay, ich schaue mir Punkt A an und der funktioniert so, ich schaue mir Punkt B an und der funktioniert so. Und das führt einfach zu einem geringeren Outcome. Und das ist so dieses, ich muss die Komplexität und die Wichtigkeit von Data allgemein eigentlich verstehen, damit wir ein sauberes Fundament haben. Weil irgendwann, und das ist auch manchmal der Grund, warum Kunden zu uns kommen, ist einfach, wenn dieses Fundament nicht sauber läuft, dann fängt irgendwann, egal wie geil die Creatives waren, egal wie gut das Offer war, es fängt irgendwann an zu bröckeln und dann fängt man plötzlich an, am Fundament zu arbeiten. Und dann ist es umso schwieriger, weil dann hast du einfach riesige Setups, die schwer zu kontrollieren sind. Wir haben jetzt einige große Kunden, bei denen wir nicht wissen, wo die Fehlerquelle liegt, und wir sind wochenlang auf der Suche nach einem kleinen Fehler, der einfach früher hätte mal sauber aufgesetzt werden müssen.
Data kann zum einen die Grundlage bilden, zum anderen kann es aber auch wirklich für einen Uplift an sich sorgen und vorne raus funktionieren. Ne? Hast du vielleicht, ist immer schwierig, ne? Aber ich glaube, die Hörer bei Newcom sind immer super dran interessiert, so ein bisschen in Richtung Hacks oder kleinen Themen, die vielleicht gerade irgendwie, jetzt gerade aus der Kategorie Data, untergliedern wir jetzt mal in Datenqualität steigern oder eben auch einfach die Quantität an Daten, die wir in den Ad-Account zurückspielen, zu erhöhen. Hast du da irgendwelche Tipps, wo du sagst, so, ey, das sind Sachen, die für uns gerade voll gut funktionieren, oder Themen, die du da noch platzieren würdest?
Ja, also wenn du von so kleinen Hacks sprichst, dann würde ich jetzt mal auf Meta gesprochen, dann wäre es die KPI, die einfach insgesamt ein bisschen höheren Outcome liefert, egal wie sie angebunden ist. Und als nächstes, was aktuell, glaube ich, am meisten vergessen wird, sind Customer Information Parameter, weil wenn wir ein Tracking haben, dann sprechen wir oft von einer, oder ein sauberes Tracking, dann sprechen wir oft von einer guten Datenqualität. Das bedeutet aber nur, dass wir genügend Daten von der Webseite oder vom Shop an Meta gesendet kriegen. Und was dann passiert, ist eigentlich noch das Wichtigere, nämlich, dass diese Daten mit einem User gematcht werden. Und das ist der Punkt, an dem Customer Information Parameter greifen und da dann tatsächlich einfach nochmal dafür sorgen, dass der eigentliche Algorithmus wirklich verstehen kann, wer ist denn jetzt in welcher Probabilitätsstufe? Also wo befindet er sich in seiner Customer Journey? Wem spiele ich wann das richtige Asset aus, und dafür sorgen die Customer Information Parameter, und die sind im seltensten Fall angebunden.
Ja, ist so lustig, ne? Vielleicht auch an alle Hörer, die sich jetzt so denken, so, Digga, jetzt empfiehlt er mir doch tatsächlich KPI, ist doch klar. Das ist total witzig für uns, weil wir ja schon den Markt irgendwie in so einer, in der ganzen Breite irgendwie kennenlernen, und ja, so alle Startups haben vor 2 Jahren direkt irgendwie eine KPI implementiert, da ist das halt dann auch meistens Shopify und ein Klick. Es kommen aber trotzdem noch täglich Kunden zu uns, die halt irgendwie gerade so darum kämpfen, mit Legal irgendwie einen Pixel zu implementieren. Das sind natürlich dann tendenziell größere, tendenziell auch irgendwelche Custom-Shop-Systeme oder Custom-andere Plattformen. Aber es ist spannend, wir sagen es nur deswegen, bleiben da so störrisch, weil das immer noch nicht der Standard ist, gefühlt. Und das ist schon spannend, ne? Wie lange der Markt da auch braucht.
Voll, selbst bei Shopify-Kunden. Also das sind 2 Klicks, ne? Und die ist einfach inaktiv. Und auch da nochmal so ein Thema, vielleicht kleiner Hack. Gerade bei Shopify-Kunden ist häufig das Tracking des Feeds nicht aktiviert. Das heißt, sie haben zwar diesen Feed automatisiert in Meta eingespielt, aber der Algorithmus weiß gar nicht, welches Produkt denn tatsächlich hinten raus performt. Es ist halt eine 2. Ebene, und das wird dann einfach vergessen, weil Data ist Data, und das steht dann auch einfach da. Also da ist ein Tab, da steht Tracking, und da schauen die Leute gar nicht rein. Das ist 1 Klick. Und der ist entscheidend für eine DPA-Performance.
Ja, voll. So, genau. Das heißt, ihr merkt schon, absolute Grundlage. Wenn Jassens Herz da schon schlägt, wie soll es dann erst bei Creative und Media gleich werden? Aber ich glaube, es ist klar geworden, dass es super wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Für viele ist es so, dass wenn eben so, ich sag mal so, dieser Standard rund um Pixel und KPI implementiert ist, ist dann Feierabend, und die sagen so, ja, jetzt habe ich doch meinen Soll erledigt. nee, dann fängt eigentlich der Spaß erst an, arbeitet mit Custom-Parametern, Custom-Informations, die ihr noch weiter an Facebook sendet oder an die anderen Plattformen. Es ist wirklich viel rauszuholen, das sagen wir jetzt nicht, weil wir sagen, ey, das ist irgendwie so Grundlagenarbeit, sondern das ist was, wo wir wirklich merken, ey, damit kannst du Matches gewinnen. Letzte Woche haben wir ja auch die Folge mit Mabel nochmal gepostet, oder nicht letzte Woche, aber in der letzten Folge haben wir nochmal die Session mit Mabel sozusagen hier abgespielt. Ist eine super Möglichkeit zum Beispiel auch, um das Thema so ein bisschen aus der Hand zu geben und halt in die Hände von Profis, würde ich da einfach auch nochmal platzieren. Aber ansonsten würde ich sagen, Haken dran, jetzt gehen wir mal davon aus, Thema Data ist mal so zumindest 80-90% maxed out, da haben wir eine gute Grundlage. Das sind natürlich die beiden Themen, über die wir vor allem irgendwie sprechen müssen. Ey, wo platzieren wir das und mit welchem Budget und in welcher Zielgruppe? Also so ein bisschen dieser Media-Angle, bevor wir dann über das Creative, wahrscheinlich das Zentrum auch unserer Arbeit, immer mehr sprechen. Stichwort Media. Das ist erstmal sehr, sehr breit. Ich meine, gerade auch wenn wir da jetzt über Performance und Brand reden, dann müssen wir auch immer ein bisschen aufpassen, weil es ist halt nicht nur paid, sondern die Audience ist auch wichtig, wenn wir auf unseren organischen Account aufbauen. Auch da ist das Budget wichtig. Packe ich das in eine Agentur? Packe ich das in die Adaption oder in die Produktion von Creatives? Packe ich das als Media-Budget auf die Plattformen? Also da so ein bisschen, ey, was ist da auch so ein sinnvoller, realistischer Share? Und ich glaube, weil das Thema jetzt schon wesentlich spannender auch wird als Data in der Breite, würde ich da auch in diese Teilbereiche mal reintauchen. Starten wir mal mit Audience. Auf Social Media haben wir eine sehr spezielle Audience. Gerade größere Companies sind total scharf auf diese junge Gen, die halt irgendwie kaufkräftiger wird und auf Social Media aktiv ist. Vielleicht da einfach mal so einen Blick drauf und auch gerade so Richtung dann irgendwie Optimierung im Ad-Account oder in den Zielgruppen etc., weil das ist auch was, wenn ich über Audience spreche, denken viele erstmal, ey, ja cool, ich kann jetzt ja auf Meta auch Interessen oder sowas im Targeting benutzen. Gib uns doch mal ein Sum-Up, was müssten wir im Bereich Audience oder einfach Zielgruppe an sich beachten?
Ist immer schön, wenn du so ganz offene Fragen stellst.
Ja, muss. Ja. Um alles hier mit abzugrasen.
Ja. Ich find's schwierig, darauf irgendwie so eine ganz klare Antwort zu geben. Aber zum Thema Audience ist immer noch unser Anspruch, eigentlich sehr breit reinzugehen, weil das alles, was technisch eingestellt wird, verkleinert im Endeffekt die Chance, dass der Algorithmus performt, wo wir es vielleicht gar nicht für möglich halten. Dann ist der Algorithmus viele, viele Jahrzehnte jetzt schon ausgeklügelt worden, dass er auch wahnsinnig schnell agieren kann. Das heißt auch dieses, natürlich sind mal irgendwo ein paar Euro ausgegeben worden, um Learnings zu sammeln. Und die Learnings waren vielleicht, sie sehen teuer aus, aber im Endeffekt geht es auch darum, dass wenn mal ein paar Creatives oder auch eine gesamte Kampagne Usern ausgespielt wurden, die überhaupt nicht damit interagieren, dann sind es die wichtigsten Learnings, die der Algo für sich sammeln kann, weil er dann weiß, wer ist nicht relevant. Mhm. Und damit ist seine Zielgruppe innerhalb von wenigen Tagen deutlich spitzer als das, was wir ihm einstellen können. Und davon sucht er sich ja auch nur die aus, die am wahrscheinlichsten kaufen würden, dann innerhalb von dieser Ausspielungszeit. Das ist für uns dann eben eigentlich immer Grund zum Anlass, dass wir broad reingehen, weil wir damit am schnellsten, am besten performen. Und auch langfristig, wenn wir dann Learnings eben auf Adset-Ebene speichern können, da auch eben am besten weiterspielen mit. Das heißt, ich würde dieses ganze Thema zumindest mal aus technischer Sicht eigentlich relativ offen lassen. Und wenn wir jetzt mal über Zielgruppen sprechen im Sinne von, wen will ich womit erreichen, dann finde ich zum einen ist es auch bei vielen Brands einfach so, dass sie unterschätzen, wie mächtig Facebook noch ist.
Ganz und kurz hier, kurzer Spoiler, wir haben vor 2 Wochen oder so einfach mal kurz ausgewertet, wie wir im Jahr 2024 unser Werbebudget rausgehauen haben. Das heißt, wir haben halt einfach mal reingeschaut, weil wie Jasen gerade sagt, in der Regel ist es halt immer einfach auf Automatic Placement. Das heißt, Meta entscheidet, ob es jetzt eher Facebook oder Instagram ist. Und was ich total spannend fand, das war fast genau 50-50. Also der Spend, die Verteilung, einfach indem wir dem Algorithmus sagen, ey, bring mir die besten Conversions oder die billigsten Conversions, ist halt ziemlich genau 50-50. Bei manchen Marken wird das eher so ein 70-30 sein, bei manchen Marken aber in die andere Richtung 70-30. Und das ist sehr, sehr abhängig von der Audience. Aber dieses Facebook ist tot, glaube ich, kann man damit sehr gut widerlegen, dass gerade noch sehr, sehr viel Budget trotzdem in Facebook geht. Ne?
Ja, voll. Und worauf ich raus wollte jetzt mit diesem Facebook-Vergleich, ist auch so diese Planung in Richtung Gen Z oder eigene spitze Zielgruppen. Es ist halt so, wenn man plant, auf eine Zielgruppe einzugehen, dann hast du meistens auch einfach nur eine Einschränkung in deiner Ausspielung und wirst auch nur zum Teil performen. Und auch da einfach eine Varianz anzubieten, um die Variety in den Audiences auch wirklich abzugreifen, ist halt hier in meinen Augen essentiell, weil häufig haben wir halt diesen Ansporn, es soll irgendwie so high-polished Instagram-y aussehen und damit erreiche ich aber auch nur die Leute, die genau darauf Wert legen. Das heißt, wenn du jetzt aber User finden würdest, die wirklich verstehen wollen, was dein Produkt kann, dann ist dieser Look scheißegal. Und die erreichen wir damit auch gar nicht, weil was anderes im Fokus ist. Und dann sieht es einfach nur aus wie noch eine Instagram-Brand. Das heißt, auch hier die Zielgruppen, da sind wir schon ein bisschen im gespannten Bogen zum Thema Creative, müssen aber auch auf verschiedensten Ebenen angesprochen werden. Und man darf immer nicht nur in seiner Traum-Audience denken und planen. Und das ist quasi die Kernaussage des Ganzen, dass wir wirklich auch aus unserer Bubble austreten müssen und schauen müssen, wer kauft denn tatsächlich? Und wenn wir halt auch eine Zielgruppe haben, die 40 plus ist, für eine Brand, die für 30 plus oder 20 plus geplant war, dann müssen unsere Creatives auch ein bisschen anders aussehen. Und diesen Twist kriegen viele tatsächlich kaum oder schlecht hin. Und das ist natürlich dann wieder auch ein offenes Potenzial und auch Ansporn für alle anderen Brands, die das auf dem Schirm haben.
Pass auf, du hast keine offenen Fragen. Wir machen jetzt 5 flotte, nerdy Audience-Fragen und du gibst mir ganz schnelle Antworten drauf. Einfach flottes Statement dazu, okay?
Okay.
Broad-Targeting.
Läuft.
Interessens-Targeting.
Kann man ausprobieren.
Lookalikes?
Ebenso.
Custom Audiences?
Ja, ich will revidieren. Okay. Für schnelle Ergebnisse sind Lookalikes manchmal ganz gut.
Okay. Custom Audiences?
Für Retargeting immer noch sinnvoll, nicht zu unterschätzen.
Kannst du einen konkreteren Case noch geben? Oder also wo setzt du sie vor allem gerade ein?
Retargeting.
Kurz raus aus dem flotten Fragenformat.
Ja, es bleibt kurz. Also im Retargeting ist nicht tot. Und wir nutzen Custom Audiences vor allem, um die Leute zu erreichen, die schon mit uns interagiert haben und eine andere Ansprache zu verwenden. Und die sind dann auch performanter.
Vielleicht noch AC Plus?
Wird immer besser.
Okay.
Und ist einfacher zu steuern.
Deine Lieblingsplattform abseits von Meta.
Für Ergebnisse oder privat?
Sowohl als auch.
TikTok. Also okay. Da ist einfach das höchste Potenzial, was die Audience angeht.
Okay. Sollten wir gleich vielleicht nochmal kurz drüber reden. Ich glaube, das ist für viele da draußen ein Fragezeichen gerade, weil sie sehr geteilte Stimmen hören. Aber das ist auch schon mal eine gute Einschätzung.
Ja.
Über Budget will ich ganz kurz mit dir sprechen. Vor allem über einen primären Case. Als ich in diese Branche eingetaucht bin vor 5, 6 Jahren, dachte ich mir so, je größer eine Company, desto mehr wird die auch auf Social rausballern. Ist ja klar. Dann habe ich die Realität kennengelernt und die war ein Ticken anders. Und das fand ich total spannend. Und ich glaube, so ein Startup, das klassische Startup gibt so, ich nenne jetzt mal ganz roughe Zahlen, ne? Aber so das klassische Startup gibt so irgendwas zwischen 10.000 bis 100.000 Euro im Monat an Werbebudget aus. So, dann gibt es irgendwie so diese Scale-Ups. Die ballern schon mal schnell so 100 auf jeden Fall aufwärts bis zu 2-3 Mio oder sowas im Monat. Und dann, also bis dahin so gut, Company wird größer, also gibt sie mehr aus, ganz klar. Und dann kommen so diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Established Consumer Brands, ne? Also irgendwie Startup, Scale-Up und dann irgendwann bist du 10 Jahre im Game, bist etablierter, man kennt deine Marke. Anstatt dass wir diese Linie einfach verlängern, droppt es da enorm und diese Companies geben eigentlich wieder so in der Region von Startups aus. Vielleicht manchmal ein bisschen mehr, teilweise auch ein bisschen weniger, aber ich sage jetzt mal eher wieder so um die 100k. Aber jetzt nicht mehr als ein Scale-Up, auf gar keinen Fall. Oder sehr selten. Und dann haben wir uns einfach so die Frage gestellt, warte mal, wie kann das denn sein? Also diese Companies haben ja viel mehr Mittel, viel mehr Sicherheit, auch viel mehr Möglichkeiten zum Beispiel zur Skalierung, weil die ja auch produzieren können und alles. Denen fehlt zum einen sicherlich so ein bisschen der Mut, zum anderen aber auch ganz oft die Bewertbarkeit, wo wir wieder bei Daten sind am Anfang, ne? Also die können es ganz oft nicht nachvollziehen, aber ganz am allerwichtigsten vielleicht fehlt ihnen so ein bisschen diese Nativeness dahinter. Also das, was wir jetzt auch gerade über Audience gesprochen haben und so weiter, das kriegen die nicht so ganz gegriffen und die verstehen dadurch nicht so ganz das Potenzial. Ich finde es aber spannend, weil während diese Scale-Ups Social nutzen, um crazy zu skalieren und zu wachsen, verpassen viele Etablierte gerade genau dieses Wachstumspotenzial de facto, weil sie einfach mit der angezogener Handbremse Budgets ausgeben. Eine ganz flotte Frage einfach an dich. Was würdest du dieser Art von Companies raten? Wie schaffen die es, also wenn wir jetzt mal sagen, hier hört uns ein Entscheider von einer Marke zu, der sich jetzt in der Herleitung gerade so ein bisschen ertappt gefühlt hat, was würdest du sagen, was hat der für, was ist seine Herangehen daran, mehr Budget locker machen zu können bei Entscheidungsträgern?
Ein sehr langfristiges.
Ja, gerne.
Aber ich glaube, also bei vielen Consumer Brands ist es halt so, dass sie in TV denken. Das heißt, sehr kampagnenbasiert und eine Kampagne läuft dann auch irgendwie 4, 5 Monate, ist sehr gleichbleibend, man hat leichte Adaptionen, damit man eben so eine Creative Fatigue umgeht. Wissen aber auch nicht um den Pace bei Social Ads, wissen auch nicht um dieses Thema Varianz und Diversität. Und ich glaube, das ist einfach noch so ein Überbleibsel aus der Vergangenheit, weil anders ging es ja auch gar nicht. Also du konntest ja früher einfach nicht anders planen. Du musstest ja im Endeffekt, musstest du eine Excel ausfüllen und die war dann für ein halbes Jahr halt quasi so gemacht. Und das ist auch leider immer noch die Planung, die vermutlich eben von oben dann auch so einfach runtergepresst wird. Und das heißt, man sollte den jungen Leuten in seinem Unternehmen ein bisschen mehr zuhören. Man muss ja nicht alles machen, was sie da irgendwie behaupten. Aber es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten und es ist, man sollte wirklich den Mut haben zu testen und auch aufhören, das direkt zu vergleichen, weil wenn wir von Vergleichbarkeit oder Messbarkeit auf Social Ads sprechen, dann haben wir eine ganz andere Messlatte plötzlich zu Out of Home oder TV, auch wenn man einzelne Metriken irgendwie sich anschaut, so ein CPM oder so. Ey, ist doch, also im Endeffekt wäre es ja wirklich egal, wie dein ROAS auf Social ist, wenn der CPM einfach nur ein Zwanzigstel der Größe ist. Also dann erreichst du ja trotzdem einfach viel, viel, viel mehr Leute. Und selbst wenn du nur Reach-Kampagnen machen würdest auf Social, also als Brand, die wirklich nur TV gemacht hat, wirst du auf Social vermutlich insgesamt trotzdem noch einigermaßen besser bei rumkommen. Und also dieses, sie vergleichen das miteinander, aber auf völlig falscher Ebene. Und dann würde man einfach wirklich mal reingehen und sich überlegen, was finde ich denn auch auf Social witzig? Na, bestimmt keine TV-Ad. Und dann hat man auch Brands, die es wirklich gut machen, in meinen Augen zumindest. Das wäre jetzt so ein Airbnb oder so. Die haben es einfach geschafft, als sehr etablierte, ja, es ist eine digitale Brand, also absolut von vorn bis hinten, aber die haben es halt geschafft, sowohl TV zu bespielen, aber eher in einem Social Look. Und deswegen funktionieren auch ihre Ads einfach bombastisch gut. Und auf Social haben wir einfach Kurzformate, die uns aber catchen, sowohl emotional, was TV ja eigentlich immer so machen sollte, weil es halt nicht direkt irgendwie zur Conversion führt, aber auch mit einem direkten Ansporn, das jetzt zu buchen. Und das ist dieses Herauskitzeln, was ich eigentlich haben will, also was TV nicht kann. So dieses, mach's jetzt, dafür ist Social da. Und so sollte ich meine Kampagne dann auch planen, dass ich wirklich was habe, was ich zeigen kann, was irgendeinen Mehrwert bietet, aber den User ein bisschen kitzelt im Inneren. Und daher schaffe ich es dann auch, performante Ads irgendwie zu planen.
Das heißt, was ich jetzt schon auch sehr stark raushöre, ist so dieses Kampagnendenken versus always on, oder? Also dieses
auch, ja.
Einfach dieses
voll.
Durchziehen, durchoptimieren, reinoptimieren.
Ja.
Ist ja was sehr anderes, wenn du sagst, so, und jetzt haben wir einen 2-Monate-Flight und dann fangen wir eigentlich wieder bei Null an, weil wir haben nichts gelernt.
Ja.
Okay. Letzter Punkt, wenn wir jetzt über Media so im Allgemeineren sprechen, wäre sicherlich noch irgendwie Setup. Willst du uns vielleicht irgendwie einfach so 3 Do's und 3 Don'ts liefern, wo du jetzt gerade sagst, ey, das sind Themen, die solltet ihr auf jeden Fall machen und auf dem Schirm haben. Und im besten Fall haben die Hörer das noch nicht auf dem Schirm. Auf der anderen Seite Don'ts mit der gleichen Mission.
Ich finde es immer schwierig, die zu trennen. Also das Erste ist, lernt die Best Practices. Sowas wie 50 Events pro Woche sollten es pro Adset sein. Oder ich habe irgendwie 5 bis 6 Assets pro Adset und so weiter. Ich will jetzt hier niemanden langweilen, die Liste wäre lang.
Kurzer Einschub dazu, Shoutout an die Academy, die geht nämlich von online. Perfekter Ort, um genau diese Basics zu lernen.
War jetzt nicht geplant,
aber gut. Aber ich musste die Chance ergreifen. Ja.
Das andere ist auch, es ist so ein bisschen Do und ein Don't kombiniert, es ist nicht impulsiv handeln.
Oh, ja.
Der Algo weiß, was er macht und wenn er irgendwo mal 20 Euro ausgegeben hat, dann zu Recht. Wie ich vorhin so ein bisschen erwähnt habe, ist das negative Learning safe kein negatives Learning, sondern es ist einfach nur ein Learning. Es ist wie bei uns, so wir lernen dann am meisten, wenn wir auf die Schnauze fallen, und so arbeitet der Algo auch, da dann einfach nicht irgendwelche Ads auszuschalten, weil das führt zu weniger Outcomes, sondern wirklich einfach dieses Ding in Kombination mal laufen lassen und möglicherweise performt diese Ad nämlich 2 Wochen später doch. Darauf ist der Algo halt ausgerichtet. Das heißt, die Dinge einfach mal laufen lassen, eine Learning-Phase, also da wäre das tatsächliche Du auch mit drin, die Learning-Phase unbedingt zum Ende kommen lassen, währenddessen nicht rumfuschen, weil das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Don't dazu ist dieses Nicht-Impulsiv-Handeln.
Und nicht hektisch sein, don't hektisch sein.
Ja, genau.
Okay, verstanden.
Ja, aber es gibt so, also dieses mit der Learning-Phase, das ist wirklich ein sehr kritisches Spiel und viele sagen, okay, das hat schlecht performt, irgendwie ich habe CPO von 100, sonst brauche ich einen von 50, deswegen mache ich da jetzt irgendwas und schon ist die Learning-Phase hinüber.
Ja, hinüber, ja.
Da kriege ich ein drittes kurzes zusammen. Und du?
Ansonsten würde ich vielleicht da einspringen und so ein bisschen auf Wiedererkennung gehen.
Ja.
Jetzt gerade so über diesen Touchpoint hinweg, also am Ende hat halt jeder Touchpoint auf Social für sich genommen gar nicht so eine große Bedeutung meistens am Kauf, müssen wir ehrlich sein. So, ne? Also auf Social sammeln wir sehr viele Touchpoints, auch sehr gute in der Regel, die im richtigen Zeitpunkt kommen, weil wir einfach genau diese Daten haben. Aber die wenigsten Käufe würden auf Grundlage von nur einem Touchpoint zustande kommen. Deswegen ist es super wichtig, dass wir den Nutzer auf dieser Journey mitnehmen und immer wieder uns auf die Marke, auf Wiedererkennungsmerkmale berufen. Das können gewisse Formate sein, das kann natürlich dein Logo sein, auch wenn wir das jetzt, wenn wir vermeiden würden, dass jetzt irgendwie das unbedingt in den ersten 2 Sekunden eingeblendet werden sein soll oder whatever. Aber achtet drauf, dass ihr den Nutzer damit an die Hand nimmt und auf dem Schirm habt, dass jeder Touchpoint für sich genommen gar nicht so stark ist wie die Gesamtheit an Touchpoints, die du auf den Kanälen oder vielleicht dann auch auf den unterschiedlichen Kanälen generieren kannst.
Ja, voll. Das geht dann vielleicht auch so ein bisschen weiter in die Don'ts, ist dieses Thema, die Brand einfach nicht vergessen. Also natürlich konvertieren die Leute am besten über irgendwelche Aktionen. Das heißt aber nicht, dass deine Brand irrelevant ist, sondern dass du hoffentlich vorher es geschafft hast, dass sie nicht einfach nur wegen der Aktion kaufen, sondern in Kombination eben, weil sie deiner Brand vertrauen und zusätzlich eben jetzt ein geiles Offer gerade im Raum steht. Das schaffe ich über eben Wiedererkennungswert, das schaffe ich einfach über verschiedene Touchpoints und dabei quasi das andere einfach den Funnel nicht vergessen. Weil ich kann nicht nur mit Conversion-Ads arbeiten, weil mal ganz ehrlich, die arbeiten quasi nur die Low-Hanging-Fruits ab. Was bedeutet, und das ist der Attribution ja auch geschuldet, ich habe einen 7-Tages-Zeitraum. Das heißt, der Algorithmus versucht, die Leute zu erreichen, die innerhalb von 7 Tagen auch konvertieren würden. Und das sind gar nicht mal so viele, weil bei Produkten so aufwärts von 50 Euro, dann ist die Customer Journey halt länger. Und wenn ich das vergesse, dann erreiche ich die nie. Und das ist dann häufig auch ein Grund, warum viele kleinere Startups schnell an eine Skalierungsgrenze kommen, wo sie das Gefühl haben, ja, aber ich schaffe hier gar nicht mehr, wenn Social dann auch noch der einzige Kanal ist, der irgendwie ein bisschen in Awareness reinspielt, dann musst du halt anders planen. Und dann ist es tatsächlich eben, dann mach was auf Reach, dann mach was auf Video-Engagement, wo du die Leute einfach ein bisschen anders an deine Brand bindest, ohne dass du direkt zum Kauf aufrufst.
Das merken wir tatsächlich immer mehr, ne? Dass wir halt einfach gerade bei gewissen Budgets oder bei gewissen spitzeren Zielgruppen auch einfach früher oder später den Funnel nach oben hin öffnen müssen und wir aus diesem super kompetitiven Only of Conversions raus müssen, um halt einfach den Funnel nach oben hin weiter aufzumachen, um neue Leute in den Funnel mit reinzunehmen.
Ja, und zusätzlich dazu hat sich aber auch gezeigt, dass sich die Situation mit diesen Grenzen, Sättigungsgrenzen einfach zugespitzt hat. Also es ist nicht wie vor 2 Jahren und es ist eine ganz häufige Aussage auch bei unseren Neukunden ist dieses, es war vor 2 Jahren anders, gefühlt, das können sie natürlich nicht nachweisen, so wir haben ein bisschen größeren Blick und stehen dann da und sagen, wir schaffen es nicht mehr zu skalieren, wir können nicht mal mehr das Budget verwenden, was wir letztes Jahr hatten und das ist so, ja okay, du machst im Endeffekt seit 2 Jahren machst du irgendwelche Aktionskampagnen mit einer 7-Day-Click-Attribution, genau darauf optimierst du, das heißt, du erreichst auch niemanden außerhalb von genau dieser Userschaft.
Ja, ganz genau. Was da ja auch schnell reinkommt und da können wir jetzt auch langsam so vielleicht so ein bisschen den Bogen rüber ins Creative, ins Offering spannen, ist tatsächlich auch so eine Preissensibilität. Also genau was du gerade gesagt hast, beobachten wir, glaube ich, auch im ganzen Markt. Auch nicht nur auf Social, sondern viele Marken mussten auf Grundlage von schlechtem Konsumverhalten, von Inflationen im Markt, sehr, sehr vielen Spannungsverhältnissen im Markt die letzten 1-2 Jahre mehr und mehr rabattieren und haben einfach so das Preisniveau über die Zeit so ein Stück weit geschreddert und sind jetzt an einem Punkt, wo sie merken, ey, wir können irgendwie beim Neukunden 20% weniger abrufen, als wir es mal konnten gefühlt, einfach weil wir unsere Userschaft dahin erzogen haben und da wieder rauszukommen ist nicht simpel. Spielt in der Regel dann eben so ein bisschen in den gleichen Punkt, wie den du gerade angesprochen hast, ne? Wo man dann schon auch wirklich wieder schauen muss, dass man nach oben hin den Funnel öffnet und mit zum Beispiel anderen Objectives arbeitet, sei es einem Traffic oder einem Video-View oder so. Aber das sind Probleme, die gerade mehr und mehr auftauchen, die der Markt selten spricht. Jetzt gerade auch dieser Competitive Bubble, die spricht irgendwie nur um, ja, ROAS 200 und toll, ich habe aber auch irgendwie nur 30 Euro ausgegeben und nur auf Conversions optimiert. Mega, Gratulation. Wo es aber wichtig ist, auch wo wir auch, glaube ich, als MyWave mehr und mehr unseren Educational Part wahrhaben und sowas auch, glaube ich, nach außen tragen müssen.
Ja, sehr. Und also vielleicht eine spannende Beobachtung, zumindest mal aus unserer Perspektive, weiß nicht, ob es die anderen spannend finden, ist auch so dieses, in Deutschland lief ja auf Meta lange, lange nichts bis einfach zu wenig insgesamt. Und jetzt plötzlich sind halt eben auch die großen Etablierten mit aufgesprungen. Ja. Das heißt, es sind deutlich größere Budgets freigemacht worden. Wir sind nur 80 Millionen Leute in diesem Land und sind jetzt ganz plötzlich an der Sättigungsgrenze gekommen von dieser Plattform. Und wir müssen anders denken, weil Social hatten wir in den letzten Jahren betrachtet wie was ganz Eigenes. Also es wurde anders geplant und man sollte es ja auch weiterhin so machen. Aber man darf auch diesen ganz klassischen Marketing-Approach nicht vergessen. Also, und das wird jetzt immer wichtiger, gerade für Brands, die jetzt über die letzten Jahre immer mehr auf Preis gegangen sind. Wir rabattieren irgendwas und jetzt haben sie gar keine Brand-Awareness mehr im klassischen Sinn. Und jetzt ist, und Good News First, das funktioniert. Diese Herangehensweise über, was sind meine Produkt-USPs, welches Problem löse ich möglicherweise damit, was macht meine Marke aus, das zu kommunizieren, sind plötzlich wieder Ads, die am stärksten laufen. Neben den Kampagnen und den ganzen Aktionen. Natürlich sollte man das trotzdem noch kombinieren, aber im Endeffekt ist das ja ganz klassisches Marketing. Und da wieder einen Fokus drauf zu legen, würde ich allen empfehlen. Also wirklich nochmal in sich zu gehen und auch aus seiner Bubble herauszudenken, zu überlegen, was war denn jetzt nochmal der Ansatz an diesem Produkt? Natürlich, vielleicht sieht es geil aus, aber das reicht vielleicht nicht, weil es gibt halt sau viele Sachen, die gut aussehen. Und dann auch zu schauen, was funktioniert denn mit meiner Social Audience auch am besten? Und dafür ist Social ja gemacht, dass wir ganz schnell herausfinden können, wohin wollen denn unsere User, dass wir unsere Produkte entwickeln? Und das kann dabei ja auch helfen.
So, jetzt sind wir natürlich knietief schon im Creative Part. Wenn wir da nochmal auf Meta-Ebene drauf schauen, würde ich mal in drei Buckets denken. Einmal irgendwie Offering, haben wir jetzt gerade schon ganz kurz besprochen. Dann irgendwie Storyline, also gerade jetzt, was will ich denn überhaupt kommunizieren? Sei es in der Story des Customer Journey komplett oder in der Story des einzelnen Videos, des einzelnen Creatives. Und dann noch das Thema Nativeness. Nativeness haben wir vorher so ein bisschen unserer Audience schon abgeklappert. Ich glaube, da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Ganz kurzes Ding noch zu Offering. Ich glaube, dann können wir den Punkt auch abhaken. Aus dem Top-Level und gerade aus einer Business-Case-Perspektive total wichtig, nicht zu unterschätzen, dass das Offer, das wir auf Social Media spielen, auch für Social Media gemacht sein muss. Wir arbeiten super viel mit, keine Ahnung, FMCG-Brands zum Beispiel, die halt stationär in der Regel verkaufen und sich dann wundern, warum jetzt online die Abverkäufe nicht irgendwie super stark skaliert werden können, wo ich aber dann auch sagen muss, ey, es gibt de facto keinen Vorteil für den Nutzer, wenn er es sich online kauft. So, er kann einfach nebenan in den DM gehen oder in den Rewe oder in den whatever und sich dieses Produkt holen. Und das ist total wichtig, ne? Ja. Arbeite mit Limited Editions, arbeite mit Bundles. Du musst ein Offer kreieren, das auf Social irgendwie ankommt, indem es halt exklusiver ist und nicht eben jetzt nebenan oder so verfügbar ist. Und das ist mal nur ganz Top-Level gesprochen. Bevor wir das Offering auf Social Media nicht irgendwie abgestimmt haben, brauchen wir über die anderen Parts nicht reden. Ich glaube aber, das ist so ein bisschen die Grundlage, deswegen würde ich da auch einfach mal einen Haken dran machen, jetzt gerade nach dem Thema auch rund um Preiskommunikation etc., was wir gerade schon besprochen haben. Lass uns vor allem über Nativeness jetzt nochmal kurz reden. Hat sich fast schon ein bisschen zum Buzzword entwickelt die letzten Monate, Jahre, gerade im Hinblick auf Social Media oder die Gen Z. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen mehr Einblicke drauf geben, was dein Blick darauf ist. Also was ist für dich eine native Ad auf die Plattform, auf die Audience zugeschnitten?
Auch wieder eine sehr schöne offene Frage.
Natürlich.
Ich finde es immer lustig, weil Gen Z ist immer so ein präsentes Thema, aber im Endeffekt sind es die kaufschwächsten Leute, die wir in dem Land haben. Also warum immer nur alles darauf planen? Das wäre so meine erste Frage, die ich einer Brand stellen würde. Außer es ist halt komplett auf Gen Z ausgerichtet, dann kann ich es natürlich verstehen. Und Nativeness heißt ja nicht, dass wir auf Gen Z optimieren, sondern Nativeness heißt ja tatsächlich, dass wir versuchen zu verstehen, wie diese Brand jetzt auch im Creative gesprochen auf dieser Plattform am besten aussehen würde. Also was regt ein Engagement an? Wie schaffe ich ein Brand-Bonding im Endeffekt? Und das halt in einem Stil, der zur Plattform passt. Sowohl in meiner Ansprache, die basierend auf der Plattform irgendwie einmal entschieden werden muss, als auch in der Wahl des Creatives und auch in der Ansprache basierend auf meiner zugespitzten Zielgruppe. Weil auch da wieder so ein bisschen dieser Vergleich zu TV oder Out of Home, man plant das Ganze im Sinne der größtmöglichen Schnittmenge aller Zielgruppen. Das heißt, da entstehen Statements, die sind super schwammig. Da entstehen auch Claims, die sind nicht gerade irgendwie ausgerichtet auf irgendwelche Leute. Und das ist ja die Macht von Performance-Marketing, aber auch von den Social-Ads, dass wir für jede kleine Zielgruppe das passende Creative mit der passenden Ansprache liefern können. Und nur wenn ich so plane, erreiche ich auch alle, weil dieses Schwammige in der Mitte will niemand sehen. Und das sehe ich halt auch in den Creatives. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich plane auf Gen Z, dann brauche ich irgendwas, was sie auch abholt. In der Regel arbeiten wir da ganz viel mit Humor, Sarkasmus, Ironie. Irgendwas, was sie halt, und das hatte ich vorhin auch schon, was sie ein bisschen kitzelt, triggert, sich mit dieser Brand überhaupt auseinanderzusetzen. Gehe ich jetzt auf die Millennials, habe ich vermutlich auch leicht erwachsenere Themen. Das meine ich jetzt nicht negativ, sondern einfach Themen, die ältere Leute mehr beschäftigen. Und gehe ich halt noch weiter hoch, dann sind es wiederum andere Themen. Und das ist halt so das, was ich auch abdecken muss. Das heißt, ich kann nicht reingehen und sagen, ich will jetzt alle erreichen mit diesem einen Creative, sondern ich muss verstehen, welche Altersgruppe, welche Zielgruppe will ich mit welcher Aussage erreichen Und das fällt den meisten, sobald sie sich dran setzen, in der Regel auch einfacher, als diese große Schnittmenge zu finden. Weil das ist im Endeffekt nur so ein boldes Statement, das nichts aussagt. Und das ist ja eigentlich voll genial, wenn man davon wegkommen kann.
Gib mal drei Elemente, an die du als erstes denkst, wenn du an das Social First Ad denkst.
Vertical, also selbst wenn es nur ein 5:4 Format ist im Feed. Das andere ist auch ähnlich, wie ich es gerade gesagt habe, also nicht jemanden aus der Gen Z als Speaker hinzustellen, der eigentlich einem Mid-50er was verkaufen soll. Also das heißt, es muss auch passen. Also auch das ist ja Teil von Nativeness, dass ich wirklich sage, wenn ich die Zielgruppe habe 50+, dann soll da auch jemand stehen, der aus dieser Perspektive heraussprechen kann, wenn wir jetzt von Videocontent sprechen. Und das Gleiche gilt auch für Bildformate. Wenn jetzt niemand spricht, dann ist es aber auch wieder die Brand in der richtigen Ausstrahlung zu zeigen. Also wir sind wirklich für dich da, dieses Thema Nahbarkeit zur Zielgruppe auch einfach nochmal mit aufzuzeigen.
Wie schafft man diese Nahbarkeit? Oder Frage umformuliert, ist ein UGC-Video im Jahr 2024 noch so ein großes Ding?
Also es ist jetzt nicht elementar. Ich komme drum herum, wenn ich möchte, aber warum? Also es funktioniert immer noch. Und die Frage ist auch, was versteht man unter UGC? Viele sagen ja, UGC ist im Endeffekt dieser Product Pitch. So, ich halte mal ein Produkt in die Cam und damit ist es gemacht. Aber UGC entwickelt sich ja auch weiter.
Und ich glaube, für die meisten fängt es eher da an, dass du halt, und das hast du ja gerade auch, glaube ich, unter Nahbarkeit so ein bisschen gemeint, dass du halt mit Gesichtern arbeitest, dass du halt mit Menschen, mit einer Community arbeitest.
Voll.
Und dass es eben nicht mehr nur die Marke ist, um die sich alles dreht, sondern dass es plötzlich Gesichter sind, die da im Video zu sehen sind.
Genau, und wenn ich dieses Verständnis habe, dann ist es ja was ganz anderes. Also dann kann mir jemand auch erzählen, was sein persönliches Erlebnis damit war, ohne direkt zu pitchen, was ja ein sehr smarter Weg wäre, weil ich will dir nichts direkt verkaufen. Ich will nur mein Erlebnis teilen. Und das ist ja wirklich was, wo ich dann ein Gefühl für diese Brand krieg. Und das kann UGC halt auch sein. Und das sind eben solche unterstützenden Ads, die wir super gerne auch einsetzen, weil sie halt einfach einen riesen Impact haben, wenn sie vertrauenswürdig auch sind und eben nicht dieses, ich halte mal ein Produkt in die Kamera, was inzwischen, und das ist eben dieser Part von UGC, der mehr oder weniger tot ist, weil es gibt ja keinen Grund, warum das funktionieren sollte. Das hat angefangen mit Instagram, mit den Influencern und das hört auch irgendwann auf. Und das ist so, das Ganze entwickelt sich weiter und wenn du authentisch deine Erlebnisse oder auch deine eigene Bindung zu dieser Brand teilen kannst, dann ist das wunderbar. Und jeder wird dir zuhören, wenn es authentisch ist und ehrlich.
Okay, letzter Punkt, Storyline. Da vielleicht mal noch im Schnelldurchlauf einmal so durch. Wie sieht so ein, jetzt lass uns wirklich mal reduzieren auf ein Creative, auf ein Shortform-Video, was wahrscheinlich so ein bisschen auch im Fokus unserer Arbeit steht, auf Social. Wie sieht so die perfekte Storyline aus? Kann man da so ein bisschen über ein Blueprint arbeiten oder würdest du sagen, das ist zu individuell, als dass man da pauschale Aussagen treffen kann?
Also es ist auf jeden Fall individuell, aber die erste Sekunde und teilweise auch die ersten Frames, also wirklich so 0,1, 0,3 Sekunden, sind entscheidend, dass der User sich das weiter anschaut. Das heißt, egal was deine Kernmessage ist, du musst am Anfang den User irgendwie catchen oder triggern. Und beides funktioniert im gleichen Maße. Und ich kann danach, wenn ich auf einem guten Niveau quasi wirklich einsteige, kann ich ihm danach auch eine ganze Story erzählen. Also selbst wenn es jetzt nicht mal nur Shortform ist, dann kann ich da auch tiefer reingehen. Und ich muss es am Anfang in irgendeiner Form schaffen. Es kann auch in witziger Form sein. Es muss noch nicht mal irgendwie so einen Problemlösungsansatz haben. Der funktioniert in der Regel aber noch ein bisschen besser, wenn man das einfach kombiniert und einfach zeigt, so du stehst gerade vor Problem X, ohne das direkt zu nennen, sondern tatsächlich eher auch mal in einer humorvolleren Art und nicht zu ernst genommen. Und dann quasi tatsächlich auf Erlebnis zu gehen, weil das ist der Grund, warum wir ein Gesicht sehen wollen. Da soll kurz mal Kontext entstehen und dann möglicherweise nochmal, und das war ja quasi schon der Proof, warum das gut war, dann einfach nochmal auf das Produkt selbst eingehen oder auf die Brand, je nachdem, welches Ziel ich gerade verfolge. Und das spitzen viele ganz, ganz doll zu. Kann man machen, muss man aber nicht. Also es ist aber trotzdem die Frage, warum sollte ich mir dieses Video länger als eine Fünftelsekunde anschauen? Also wenn es mich am Anfang nicht kriegt, kriegt es mich nicht. Und dann ist auch alles, was ich hinten rein geplant habe, ist auch egal.
Gibt es irgendwas an Hooks, wo du sagst, so, das müssen die Leute gerade auf dem Schirm haben?
Also Hooks nicht, weil das ist viel zu brandrelevant. Ich würde wirklich sagen, traut euch humorvoll reinzugehen, traut euch mit Selbstironie reinzugehen. Gerade jetzt auch hier, wenn wir nochmal Gen Z thematisieren, dann zeigen wir nur dann, dass wir uns ernst nehmen und dass wir eine authentische Brand sind, indem wir uns auch mal nicht ernst nehmen. Nee, kann ich nicht sagen, das ist echt zu brandspezifisch.
Okay, damit sind wir einmal die komplette Marketing-Klaviatur rauf und wieder runter. Nochmal zusammengefasst, wir haben irgendwie erst über Data gesprochen, so ein bisschen, ich würde es mal als Grundlage bezeichnen, aber trotzdem auch als massive Möglichkeit, gerade irgendwie der Konkurrenz in Nasenlänge voraus zu sein, dann irgendwie beim Media, also wo platziere ich das, mit welchem Budget, auf welcher Zielgruppe. Und dann zu guter Letzt jetzt noch über Creative, über Storyline, über Offering, über Nativeness gesprochen. Ich glaube, dass wir über die Punkte, die wir heute besprochen haben, euch lieben Zuhörern, irgendwie einen sehr guten Blueprint mit an die Hand gegeben haben. Versucht mal für euch gerne im Nachgang über diese drei Themen, Data, Media und Creative und gerne auch über diese Unterpunkte, die wir geliefert haben, einfach mal euch selber so ein bisschen zu auditen. Bewertet euch mal selber auf einer Skala von 1 bis 10 und checkt mal ab, wo ihr gerade steht. Ich glaube, es gibt einen sehr, sehr guten Status quo und zeigt auch sehr schön, okay, wo sind gerade Optimierungsmöglichkeiten. Man kann das dann noch ein bisschen weiterspinnen und dann zum Beispiel irgendwie noch drauf schauen, okay, wie viel Aufwand ist jetzt hier eine Optimierung, wie viel Outcome liefert sie und kann das so ein bisschen auf der Basis priorisieren. Aber ich glaube, da hatten wir ja auch angesetzt am Anfang, dass wir mit diesem Tool bei Marwave eine sehr gute Grundlage dafür geschaffen haben, einfach den Status quo zu bewerten und sehr, sehr klar aufzuzeigen, okay, was sind denn die Next Steps? Auf welchen Flanken können wir gerade optimieren und was sollten wir priorisieren? Ich hoffe, damit konnten wir euch einfach was mit an die Hand geben, mit dem ihr jetzt gerade euer Social nochmal ganz neu bewerten könnt. An der Stelle vielleicht noch ein letztes Mal zu dir, Jasmin, und dann hast du jetzt einfach auch das letzte Wort, würde ich sagen. Gibt es irgendwas, weil wir haben jetzt sehr viel irgendwie über den Status Quo und den Ist-Stand geredet, gibt es irgendwas, wo du sagst, so ey, darauf sollten Werbetreibende im Jahr 2024 auf Social unbedingt Wert legen und gerade wenn du so in die Zukunft schaust, siehst du da schon wieder irgendwas kommen oder irgendein großes Potenzial, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben.
Über das wir noch nicht gesprochen haben. Man will zum Schluss ja immer besonders smart wirken, dann, aber mir tut es voll leid.
Kann ich im Intro sagen, dass Jasmin am Ende was verrät.
Sehr gut. Also über das, was wir gesprochen haben, so ganz ehrlich, und das ist das Trockenste, es ist Data. Sorry, es ist so. Also es wird was passieren und es wird richtig viel noch passieren.
Du meinst jetzt so Richtung Cookieless etc.?
Absolut.
Da einfach stärker aufstellt.
Absolut. Und auch die ganzen Plattformbetreiber sind gerade da dran, irgendwelche Lösungen zu finden. Sie haben sie aber noch gar nicht. Und man muss sich darauf vorbereiten. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, das ist im Endeffekt wie die GA4-Geschichte. Ja, okay, letztes Jahr war quasi eigentlich die Deadline. Jetzt haben wir nochmal irgendwie eine verzögerte Deadline bekommen. Warum auch immer. Irgendwann ist es zu spät. Und je schlimmer diese Geschichte wird, also im Endeffekt, je länger wir warten, umso schlimmer wird es dann auch für uns. Das heißt, geht einfach frühzeitig rein. Es wird nicht besser.
Bisschen drastisches letztes Wort. Ich habe gehofft, dass wir da hier ein bisschen positiver rausgehen.
Aber ganz ehrlich,
ist es die blanke Wahrheit.
Nee, komm, wir können es noch positiv ziehen, weil es ist normalerweise ein Aufwand von 1 bis 2 Tagen. Dann hat man das Ding einmal gemacht und dann ist man auch zukunftssicher. Also das ist ja quasi die Kehrseite, okay, die positive Kehrseite. Positiv. Kümmert euch darum, dann seid ihr die Geilsten und dann seid ihr zukunftssicher.
Das ist ein gutes Schluss.
So kann man es machen.
Danke euch und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Jasmin.
Danke dir.
Der Newcom Podcast. Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt.